das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie wieder zu den Tagesthemen begrüßen zu dürfen. Wie hatte Dante doch nochmal gesagt, das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens. Meine dürfte also offensichtlich sein und die der EU-Kommissarin Brüssel auch. Allerdings ins Gegenteil verkehrt, denn da sind die Gesichter lang. Nachdem ein weiterer Versuch, die belgische Region Wallonie von CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada, zu überzeugen, gescheitert ist. Und nicht nur das, es gibt eine neue Baustelle in der EU-Hauptstadt. Denn nun hat sich auch die Region Brüssel dem Nein gegen CETA angeschlossen. Am Donnerstag sollte das Abkommen beim EU-Kanada-Gipfel unterzeichnet werden. Aber jetzt sind die jahrelangen Verhandlungen und Nachbesserungen umsonst gewesen. Scheitert es kurz vor knapp? Das fragen wir gleich den EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Doch zuvor erklärt Arnim Staudt, wo wir stehen.
Das Wetter passte. Jedenfalls aus Sicht all derer, die sich den CETA-Vertrag mit Kanada wünschen. Die belgische Fahne steht seit ein paar Tagen für noch mehr Ärger in Europa. Hinter der Fassade musste Belgiens Regierungschef eingestehen, dass die belgische Provinz ihn und die ganze EU in die Knie zwingt. Die Regierung der Regionen Wallonie und Brüssel haben sich ablehnend entschieden und haben uns kein Mandat erteilt, diesen Vertrag zu unterschreiben. Er ist der Sieger. Paul Magnette, der sozialdemokratische Ministerpräsident der Region Wallonie, hatte den liberalen Chef der Zentralregierung auflaufen lassen, zur Freude aller Gegner von CETA und TTIP. Das ist doch nicht das Ende der Welt. Es gibt nicht das erste Mal Probleme mit einem Handelsvertrag und es wird eine Lösung geben. Der Sprecher der Europäischen Kommission dagegen, nicht locker, sondern hilflos. Die Chefs der EU hatten endlos argumentiert und doch nichts erreicht. Eine Blamage vor den Kanadiern. In diesem Moment brauchen wir Geduld. Die Kommission ist weiterhin bereit, mit allen notwendigen Mitteln den Prozess der Einigung zu unterstützen und zu einem guten Ende zu führen. Die EU-Kommission hatte den Vertrag mit Kanada eigentlich für eine Angelegenheit gehalten, bei der die nationalen Parlamente nichts zu sagen haben, dann aber Mitsprache eingeräumt unter dem Eindruck des Brexit-Schocks. Rein zufällig gab es heute in Brüssel wenigstens einmal auch etwas zu lachen. Wir haben heute Gäste aus Kanada, sehr passend. Herzlich willkommen.
Chose to be here with us. Bienvenue. Hello, welcome.
Ob die kanadischen Gäste verstanden haben, warum europäische Politik gerade hier in Namur gemacht wird, in der Hauptstadt der Wallonie? Warnende Stimmen sagen, ein Scheitern von CETA hätte fatale Folgen für Europa, weit über materielle Verluste hinaus.
Der immaterielle Schaden wäre immens. Damit wäre die EU erstmal nicht verhandlungsfähig und würde deswegen auch vom Rest der Welt nicht mehr ernst genommen werden.
Hinter der Fassade des Europäischen Rates in Brüssel hat man die Hoffnung offenbar noch nicht aufgegeben. Die Vertragsunterzeichnung am Donnerstag wurde bisher nicht abgesagt, in Absprache mit den geduldigen Partnern in Kanada.
Und in Straßburg begrüße ich den Präsidenten des Europaparlaments. Guten Abend, Martin Schulz.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Herr Schulz, heute Abend verkündet Ratspräsident Tusk, eine Einigung bis zum Gipfel am Donnerstag sei doch noch möglich. Ja, wie soll das denn gehen?
Ja, das weiß ich nicht, ob bis Donnerstag eine Einigung möglich ist. Das können wir hoffen. Aber dass eine Einigung möglich ist, das ist sicher. Deshalb bin ich auch nicht so pessimistisch, wie das aus vielen Äußerungen hervorkommt.
Was machen Sie denn so sicher, dass eine Einigung sicher möglich ist bis dahin? Oder überhaupt generell?
Ich rede ja mit vielen Leuten, ich rede mit den Kanadiern, ich rede mit den Wallonen, ich rede mit der belgischen Föderalregierung, mit der Kommission, mit der Bundesregierung. Ja, der Wille zur Einigung ist einfach vorhanden und die Fragen, die die Wallonen aufwerfen, sind ja Fragen, die viele Menschen, übrigens auch viele Regierungen berühren und auf die werden wir auch eine positive Antwort finden. Ob das jetzt in 2 Tagen geht, weiß ich nicht, aber wichtig ist ja, dass es überhaupt geht.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die Wallonen, die haben da ein ziemliches Stemmeisen reingesteckt in diesen Prozess, oder?
Nee, das sehe ich anders. Die Fragen, die die wallonische Regierung aufgeworfen hat, die sind weitgehend auch schon von anderen aufgeworfen worden. Das ist die Frage der Schiedsgerichte. Wie werden die definiert? Wie sollen sie zusammengesetzt werden? Welche Kompetenzen sollen sie haben? Das bewegt uns ja alle. Das hat in Deutschland auch den Konvent meiner Partei stark bewegt. Die österreichische Debatte läuft darum. Und ich habe den Eindruck, dass wir darauf zufriedenstellende Antworten erarbeiten können. Aber dafür brauchen wir ein paar Tage. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir zu einem vernünftigen Ergebnis kommen.
Aber wenn das nicht gelingt, wenn gerade ein Abkommen wie CETA, wo so viele Zugeständnisse gemacht wurden, so viel Transparenz auch war, wenn das scheitert, dann kann sich die EU ja doch von Freihandel und überhaupt von dem Thema verabschieden und setzen andere die Normen und Standards. Macht Ihnen das keine Sorgen?
Doch. Das ist auch der Grund, warum ich mich so einschalte, warum ich so viel Kraft darauf verwende, noch einen Kompromiss zu finden. Sie haben ja völlig recht. Entweder wir schaffen das, in die Globalisierung Regeln zu bringen und Europa kann dazu beitragen, dann sind wir einen Schritt nach vorne gegangen, oder wir machen uns international zum Zwerg. Und das sollten wir nicht tun. Und da wiederhole ich nochmal, wir sind jetzt in der Schlussphase der Verhandlungen. Die Kanadier sind weit auf uns zugekommen. Die Probleme, die wir jetzt haben, müssen wir selbst lösen, vor allen Dingen zunächst mal innerhalb Belgiens. Und ich muss noch mal sagen, weil es um so etwas Grundsätzliches geht, das hat Ihre Frage ja völlig richtig gezeigt, kommt es ja nicht darauf an, ob man 2 Tage jetzt noch braucht, sondern wenn man noch 14 Tage braucht, na gut. Hauptsache, wir haben am Ende einen Kompromiss in Europa, den auch Kanada akzeptieren kann. Und ich glaube, dann hätten wir einen großen Erfolg erzielt. Ich habe jedenfalls keine Lust, am Ende dazustehen. Und wir haben 7 Jahre Arbeit investiert für nichts. Ich bin immer noch sicher, auch nach meinen Gesprächen mit der wallonischen Regierung, mit der belgischen Regierung und der Kommission, dass wir das schaffen können.
Ja, aber Eurokrise, Flüchtlingsschrei, der Brexit und jetzt dieses Gezeter mit CETA, kriegt die EU da gar nichts mehr hin, weil zu viele nur noch an sich und ihre regionalen Sorgen denken und nicht mehr ans große Ganze in Europa?
Sie sprechen mir aus dem Herzen, Herr Zamperoni. Ich bin ja
Europäer.
Ich bin ja Europäer und ich versuche genau diese Renationalisierungstendenz ja durch viele gute Argumente, hoffe ich jedenfalls, zu konterkarieren, dagegen zu arbeiten. Das Europa, das wir sehen bei der Finanzkrise, das Europa, das wir sehen bei der Flüchtlingskrise, ist das, was uns als Lösung angeboten wird. All die Propagandisten, die sagen, der Nationalstaat ist wichtiger als die Gemeinschaftsidee, produzieren genau die Lage, in der wir jetzt sind. Deshalb mehr Gemeinschaftsgeist ist genau das, was wir für die Lösung der großen Probleme brauchen.
Herr Schulz, auch als überzeugter Europäer, bei all dem Ärger in der EU, finden Sie es nicht verlockend, Hand aufs Herz, den Rufen vieler Ihrer Genossen in Deutschland zu folgen und dann lieber hier nach Deutschland als Kanzlerkandidat für die SPD anzutreten?
Herr Zamperoni, das ist ja heute Ihre erste Sendung und deshalb ist diese Frage sicher auch eine ganz tolle. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, vor allen Dingen dabei, Ihren Schlusssatz zu finden.
Gut, ich sehe, das Thema Kanzlerkandidatur hat noch keinen Schlusssatz. Da werden wir demnächst wieder drüber reden vielleicht. Vielen Dank, Martin Schulz, für das Gespräch.
Danke Ihnen. Tschüss, Herr Zamperoni.
Ein Gespräch, das wir am Abend aufgezeichnet haben. Die EU und das Freihandelsabkommen CETA kommentiert jetzt Markus Preis vom Westdeutschen Rundfunk.
Man kann es schlicht lächerlich finden, was in den letzten Tagen in Sachen CETA passiert ist. Doch ganz ehrlich, es ist beschämend und es ist gefährlich. Und das hat nur am Rand mit den Wallonen zu tun. CETA ist eine Geschichte von Verantwortungslosigkeit, von Opportunismus, von Akteuren, die jeden taktischen Vorteil mitnehmen, auch wenn dabei das große Ganze auf der Strecke bleibt. Das gilt für Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, die im Sommer nach der kleinteiligen Ratifizierung in 42 Länder- und Regionalparlamenten gerufen haben. Sie wollten sich selbst als Kämpfer für die Bürger profilieren. Sie mussten ahnen, wie das die EU beschädigen könnte. Sie haben es trotzdem getan. Das gilt für Paul Magnette, den Ministerpräsidenten der Wallonie. Der nutzt den Hebel CETA vor allem, um der belgischen Zentralregierung eins auszuwischen. Und fast am schlimmsten, es gilt für Nichtregierungsorganisationen, die oft nicht mehr verbessern, sondern verhindern wollen. Früher waren sie das gute, unbestechliche Gewissen der Gesellschaft. Im Fall CETA haben nun Berufsaktivisten wie Kampakt mit Ängsten und Unterstellungen gearbeitet, wie man es sonst nur von Populisten kennt. Wenn Belgien jetzt Nein sagt, dann ist das zu akzeptieren. So sind die demokratischen Spielregeln, auf die man sich im Fall CETA geeinigt hat. Doch aus diesem Debakel sind dringend Lehren zu ziehen. Erstens, Demokratie lebt davon, dass es gewisse Gremien für gewisse Entscheidungen gibt. Der Bundestag fragt auch nicht jeden Kreistag bei einer Rentenreform und niemand findet das undemokratisch. Genauso muss es auch wieder in der EU sein. Wirkungsvolle Handelspolitik kann in einem Binnenmarkt nur zentral gemacht werden. Und die zweite Lehre, wir alle müssen wieder lernen, Kompromisse zu schließen. Demokratie lebt davon, dass Mehrheiten akzeptiert werden. Sie bedeutet nicht, dass alles dem nicht auch der Letzte zustimmt, undemokratisch ist.
Markus Preis kommentierte. Über das Mittelmeer flüchten noch immer viele Menschen nach Europa. Mehr dazu in den Nachrichten heute mit Thorsten Schröder.
Heute haben insgesamt 4.000 aus dem Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge Sizilien erreicht. Sie wurden in verschiedenen Häfen in Empfang genommen. Rotkreuzhelfer kümmerten sich um die verletzten und erschöpften Menschen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen in diesem Jahr fast 320.000 Flüchtlinge auf dem Seeweg nach Europa. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es mehr als doppelt so viele. Die USA und Russland wollen sich weiter um ein Ende der Krise in der syrischen Stadt Aleppo bemühen. Die Außenminister Kerry und Lavrov verständigten sich in einem Telefonat darauf, eine Expertengruppe nach möglichen Lösungen suchen zu lassen. Nach Ende der dreitägigen Feuerpause wurde heute in mehreren Teilen Aleppos wieder gekämpft. Unter anderem beschoss die syrische Armee Rebellenstellungen im Süden der Stadt. Nach fast einem Jahr politischer Hängepartie haben in Spanien die Vorbereitungen für eine Regierungsbildung begonnen. König Felipe konsultierte heute die Vorsitzenden der kleinen Parlamentsparteien. Morgen empfängt er die Chefs der großen Parteien, so auch den derzeit geschäftsführenden Ministerpräsidenten, den konservativen Rajoy. Dieser lobte die Entscheidung der Sozialistischen Arbeiterpartei, ihre Blockade aufzugeben. Sie hatte sich gestern bereit erklärt, eine Minderheitsregierung unter Rajoy zu tolerieren. In Litauen hat die Parlamentswahl gestern ein überraschendes Ergebnis gebracht. Stärkste Kraft wurde der Bund der Bauern und Grünen. Er hatte bisher nur einen Sitz und kommt nun auf 54 Mandate. Spitzenkandidat Skvernelis kündigte Gespräche für ein Mitte-Links- oder ein Mitte-Rechts-Bündnis an. Von den derzeit regierenden Sozialdemokraten und ihrer Koalition wandten sich viele Wähler ab. Litauens Präsidentin Grybauskaitė rief alle Parteien auf, wieder Vertrauen in Regierung und Parlament herzustellen.
Für viele der rund 6.000 Flüchtlinge, die im Lager von Calais, dem sogenannten Dschungel, monatelang ausgeharrt hatten, begann der heutige Tag mit einem fragwürdigen Glücksspiel. Die französische Migrationsbehörde stellte sie vor die Wahl. Per Fingerzeig auf eine grobe Karte mussten sie entscheiden, in welche Region Frankreichs sie verteilt werden wollten. Obwohl die wenigsten eine Ahnung gehabt haben dürften, wie es dort überhaupt aussehen würde. Und ihr eigentliches Ziel, Großbritannien, das ist durch die Räumung des Lagers ferner denn je. Alice Fröder über eine Reise in ein unbekanntes Land.
Leise Wehmut beim Abschied von Freunden und strahlende Gesichter, als sie im Bus sitzen und das Lager von Calais verlassen. Voller Hoffnung fahren sie los, wollen Asyl beantragen in einem der Aufnahmezentren. Zum Beispiel in Forges-les-Bains. In dem leerstehenden Kinderheim leben bereits Flüchtlinge. Heute kommen weitere Flüchtlinge aus Calais dazu. Ein Zaun, verschlossene Türen, reden wollen sie nicht mit uns. Direkt gegenüber wohnt Régis Potrel. Er lebt seit Jahren in der 4000-Seelen-Gemeinde südlich von Paris. Wir waren gegen das Projekt. Wir haben uns mobilisiert, einen Verein gegründet und eine Bürgerinitiative. Jetzt bin ich der böse Fascho, der gegen die Aufnahme der Flüchtlinge und gegen alles ist. Früh hatten sie ihren Widerstand organisiert, hatten zu Bürgerversammlungen aufgerufen. Kurz vorher hatte der Dachstuhl des Kinderheims gebrannt. Außerdem gab es Wasserschäden. Es schien, als wolle man das Heim unbewohnbar machen. Die Flüchtlinge kommen trotzdem. Kontakt zu denen, die bereits da sind, haben oder wollen die Einwohner nicht. Und dass jetzt noch mehr kommen, macht ihnen Sorge. Ich habe von ihnen gehört, das macht Angst. Es sind ja nur Männer, das ist ein Problem, das ist ein sexuelles Problem. Sie haben nichts gegen Flüchtlinge, sagen sie. Aber müssen sie unbedingt zu ihnen nach Forges-les-Bains kommen? Müssen die Männer unbedingt in dem alten Kinderheim, das direkt neben der Schule liegt, untergebracht werden? Wenn es Rassismus ist, seine Kinder zu beschützen, dann verstehe ich nichts mehr. Das ist doch einfach ein Schutzreflex. Sie fühlen sich missverstanden, nicht genügend informiert, vielleicht auch ein wenig alleingelassen. So wie die Einwohner in Forges-les-Bains denken viele Franzosen. Dabei wird Frankreich in den nächsten beiden Jahren lediglich zusätzlich 30.000 Flüchtlinge aufnehmen. Und die müssen alle untergebracht werden. Gerade mal 40 werden in den nächsten Tagen aus Calais eintreffen und in dem alten Kinderheim leben.
Es ist ja auch eine Frage der Absicherung der untergebrachten Personen. Sind sie dort sicher? Sind alle Normen erfüllt? Brandschutznormen, Evakuierungsregeln? Bürokratische Vorschriften als letzten Ausweg, um unter sich bleiben zu können. Die Flüchtlinge aus Calais, die jetzt ankommen werden, haben dann zwar ein festes Dach über dem Kopf, willkommen aber sind sie nicht.
Matthias Wert steht in Calais, dort, wo heute den ganzen Tag die Flüchtlinge registriert und in Busse gesetzt wurden. Wie viele waren das denn heute und gab es dabei auch Proteste?
Ja, also das Innenministerium hat heute Nachmittag eine ganz exakte Zahl genannt. 2318 Flüchtlinge sollen hier von Calais nach ganz Frankreich verteilt worden sein. Die haben sich heute registrieren lassen. Man will in den nächsten Tagen jeweils eine ähnlich hohe Zahl von Flüchtlingen hier hinter mir durch diese Registrierungslager schicken und dann in Bussen durch das Land schicken. Es gab nur wenig Proteste, die waren in der letzten Nacht. Man weiß aber auch nicht, wer war daran wirklich beteiligt. Es gibt hier auch sogenannte unbekannte Aktivistengruppen, No-Border-Bewegung nennt sich das. Die versuchen auch Flüchtlinge hier zu provozieren. Und die Vermutung ist, es waren noch eine ganze Menge Franzosen dabei, die so ein paar Zäune und Mülleimer hier in Brand gesetzt haben. Insgesamt, muss man sagen, lief das ganze Verfahren sehr ruhig, sehr geordnet. Und es gab nur einmal eine kleine Rangelei um ein Fahrrad, das ein Flüchtling einem anderen nicht überlassen wollte.
Wir haben in dem Beitrag von Alice Fröder gesehen, dass viele Franzosen große Vorbehalte gegen Flüchtlinge in ihrem Ort dann haben. Dabei hat Frankreich bisher doch nur wenige aufgenommen. Wie kommt das?
Ja, wenn es darauf eine ganz eindeutige Antwort gäbe, ich glaube, da wären viele froh. Es sind hier sicherlich viele Faktoren. Zum einen gibt es den Front National, der seit Jahren hier am Erstarken ist und gerade mit fremdenfeindlichen, europafeindlichen Parolen große politische Fortschritte macht. Dann gibt es natürlich so etwas wie eine Integrationspolitik in Frankreich überhaupt nicht. Insgesamt ist die Flüchtlingspolitik kein Ruhmesblatt für Frankreich. Es gibt keine Integrationskurse, keine Sprachkurse. Es gab bis jetzt keine richtigen Einrichtungen, in denen Flüchtlinge registriert und untergebracht worden sind. Auch das ist ein großes Versäumnis. Und das macht natürlich diese Menschen zu Menschen zweiter Klasse. Und die Bereitschaft, sie aufzunehmen, sinkt dadurch. Es gibt auch keine geordnete medizinische Versorgung zum Beispiel. Also eine Flüchtlingspolitik in dem Sinn, wie es die beispielsweise in Deutschland ja gibt und in anderen Ländern, die hat es hier in Frankreich die ganzen letzten Jahre eigentlich nicht gegeben.
Matthias Wert, vielen Dank für diese Informationen aus Calais. In Deutschland gab es heute eine überraschende Wendung im Streit um die Zukunft der Supermarktkette Kaisers Tengelmann. Noch einmal Kurznachrichten mit Thorsten Schröder.
Ein Schlichtungsverfahren soll eine Lösung im Konflikt um die angeschlagene Supermarktkette Kaisers Tengelmann bringen. Auf Vorschlag von Wirtschaftsminister Gabriel und Verdi-Chef Psirske hätten sich Edeka, Tengelmann und Rewe darauf verständigt, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Als Schlichter ist der frühere Bundeskanzler Schröder vorgesehen. Eine Aufteilung des Unternehmens ist für die Dauer des Verfahrens erstmal gestoppt. Die Übernahme des angeschlagenen Chip-Anlagenbauers Extron durch einen chinesischen Investor könnte noch scheitern. Bundeswirtschaftsminister Gabriel widerrief die Unbedenklichkeitsbescheinigung und will die Übernahmepläne des Investors FGC nochmals prüfen lassen. Aus dem Wirtschaftsministerium war von Sicherheitsbedenken die Rede. In den USA melden sich skeptische Stimmen aus der Politik gegenüber den Plänen des Telekommunikationsriesen AT&T, den Medienkonzern Time Warner zu übernehmen. Der US-Senat, der über den Verkauf entscheiden muss, kündigte eine sorgfältige Prüfung an. Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Obama hoffe, dass die unabhängigen Regulierungsbehörden die Folgen für die Verbraucher bei der Entscheidung berücksichtigen. Auch die Anleger beschäftigte das geplante Milliardengeschäft. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Käme der Deal zustande, entstünde ein Gigant, der die Programmvielfalt behindern könnte, so die US-Kritiker. Denn schon jetzt ist AT&T groß im Geschäft mit Mobilfunk und Kabelfernsehen. Mit Time Warner kämen TV-Sender wie der Nachrichtenkanal CNN und der Bezahldienst HBO dazu. Zudem das Studio Warner Brothers mit Kinofilmen. Rund 100 Milliarden Euro wäre AT&T all dies wert. Es wäre die teuerste Übernahme des Jahres, größer als der Bayer-Monsanto-Deal. AT&T will sich mit Time Warner für die digitale Zukunft rüsten. Kosten reinen Internetfirmen wie Netflix und Amazon Prime die Stirn bieten. Sie produzieren Inhalte selbst, die Nutzer gegen Gebühr im Netz herunterladen können, das sogenannte Streaming. Anleger reagieren gespalten. Seit sich die Übernahme anbahnt, haben Time Warner-Aktien rund 11% gewonnen. Denn den Aktionären wird viel Geld geboten. AT&T-Aktien dagegen verloren, weil es für den Konzern sehr teuer würde. Zudem lässt er schon jetzt harsche Gegenwind aus der Politik daran zweifeln, ob das Ganze tatsächlich klappt.
Die Börsendaten. In New York legte der Dow Jones auf 18.223 Punkte zu. An der Frankfurter Börse schloss der DAX mit 10.761 Zählern ein Plus von 0,5%.
Es gehört zur Tragik von US-Präsident Obama, dass ausgerechnet unter ihm, der einst sagte, es gebe keine Schwarzen, keine Weißen, keine Latino oder Asiatischen, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika, dass ausgerechnet unter ihm die gesellschaftlichen Spaltungen so deutlich wie lange nicht mehr hervorgetreten sind. Das zeigt sich auch bei der Präsidentschaftswahl. 2013 kippte der oberste Gerichtshof ein Gesetz aus Zeiten der Bürgerrechtsbewegung. Das hatte dem Justizministerium erlaubt, in bestimmten Staaten Änderungen im Wahlrecht auf Diskriminierung hinzuprüfen. Es sei nicht mehr nötig, so die Richter. Es habe sich inzwischen ja so viel für Minderheiten getan. Doch, wie Ina Ruck aus North Carolina berichtet, es reicht eben nicht, einen schwarzen Präsidenten im Weißen Haus zu haben.
Sonntagvormittag im Städtchen Hickory in North Carolina. Wenn Sie hier Gottesdienst feiern, dann richtig. Psalm 34 geht ab wie die Post. Ich will den Herrn allzeit preisen. Das ist Ihr Lieblingslied hier. Die Gemeinde der Exodus Missionskirche ist überwiegend schwarz. Meist predigt der Pastor über die alltäglichen Sorgen, aber diesmal geht es um Politik. Es steht doch jetzt so viel auf dem Spiel. Unser Wahlrecht, die Krankenversicherung, Bildung für Arme, all das steht auf dem Spiel. Und wenn wir die falschen Leute wählen, dann helfe uns Gott. Dies ist die wichtigste Wahl unserer Generation. Beten für eine gute Wahl. Dabei hat sich noch längst nicht jeder hier bislang überhaupt als Wähler registriert. Die Exodus-Kirche ist keine reiche Gemeinde. Nicht jeder hier hat Arbeit. Manche sind ehemalige Häftlinge. Wie James, der jetzt hier den stolzen Titel des musikalischen Direktors trägt. Wenn ihr nur am Rand sitzt und zuguckt, habt ihr kein Recht, euch später zu beschweren. Ihr müsst eure Stimme erheben. Eure Stimme ist eure Macht. North Carolina gilt als Swing State. Clinton und Trump liegen fast gleich auf. Die Schwarzen könnten die Wahl hier entscheiden. Sie wählen traditionell demokratisch. Wenn sie denn wählen, sagt der Pastor. Ich sage ihnen ja nicht, wen sie wählen sollen. Ich sage nur, wie es aussieht. Aber sie waren schon sehr deutlich in der Predigt. Ich versuche, meine Gemeinde aufzuklären darüber, was auf dem Spiel steht für sie. Wählt nicht gegen euer eigenes Interesse, sage ich. James, der Musikchef der Gemeinde, wohnt nicht weit von der Kirche entfernt. Ein kleines Haus zur Miete. Sie leben von der Rente seiner Lebensgefährtin Sheila und dem bisschen, was er in der Kirche verdient. Meist sind die Enkelinnen von Sheila hier. Ich habe genau hingehört, was Trump sagt. Nicht nur gegen Schwarze, auch gegen Behinderte und gegen Übergewichtige, besonders wenn es übergewichtige Frauen sind. Es wäre Gift für uns, wenn Trump Präsident würde. Donald Trump ist ein Opportunist. Er reitet eine Welle. Die war längst da, bevor er sie geritten hat. Aber er hat verstanden, was andere nicht sehen wollten, dass der Rassismus immer noch lebt in unserem Land. Die wollen das Land übernehmen, als wäre es nur ihres. Wenn er sagt, dass er Amerika wieder groß macht, dann hören die, dass er Amerika wieder weiß machen will. In North Carolina hat es dieses Jahr Versuche gegeben, das Wahlrecht zu ändern. Bestimmte Anforderungen für die Ausweispapiere etwa, die Schwarze benachteiligt hätten. Das oberste Gericht hat dies verhindert. Seit letzter Woche kann vorab gewählt werden. Die schwarzen Kirchen von Hickory haben sich verabredet. Zum Marsch auf das Wahllokal, wie damals bei der Bürgerrechtsbewegung. Es ist erst 50 Jahre her, dass sie sich das Wahlrecht erkämpft haben. Das, sagen sie hier, dürfen wir nie vergessen. Manche wählen heute zum allerersten Mal. Sehr selbstbewusst und sehr stolz.
Ob zum Ruhme der Wissenschaft oder doch eher zu ihrem eigenen, ließen Fürsten und Könige einst prachtvolle Bibliotheken errichten. Denn diese prestigeträchtigen Orte standen nicht nur für Bildung und Wissen, sondern auch für Weltläufigkeit und Reichtum. Doch in Zeichen der Digitalisierung und der mobilen Informationen halten manche Bibliotheken für ein überteuertes und überflüssiges Vergnügen. Wie auch zunächst den sogenannten Bücherwürfel in Stuttgart, zu dessen Bau es vor 5 Jahren noch Proteste hagelte. Doch das hat sich gründlich geändert, wie Christine Becker am heutigen Tag der Bibliotheken berichtet.
Es ist einer dieser Orte, an denen die Zeit ein bisschen anders zu laufen scheint. Wo sich Gedanken neu denken lassen. Wo die Menschen vielleicht etwas mehr in sich ruhen. Einfach, weil das hier so einfach ist.
Wunderbar.
Das ist eine lockere Stimmung hier, es fühlt sich nicht so gezwungen an.
Ich mag's ja auch.
Natürlich gibt es viele Bücher in der Stuttgarter Stadtbibliothek. Vor allem aber gibt es hier Medien, so nennt man das heute. Aus Papier und elektronisch, der Bücherwurm am Bildschirm. Und das gedruckte Buch wird fast ein bisschen zur Kulisse. Die Bibliothek selbst digitalisiert und automatisiert. Man muss nicht miteinander sprechen, aber man kann.
Für mich ist es eigentlich am schönsten, wenn ich sehe, wie die Menschen dieses Haus nutzen, wenn sie zusammensitzen, um zu lernen oder zu arbeiten, oder wenn die staunenden Besuchergruppen begeistert sind von dieser Bibliothek, die sich ja von außen nicht unbedingt erschließt.
Von außen Unterkühltheit. Ein Bücherwürfel aus Beton, gewappnet gegen den Kommerz von nebenan, wo Stuttgarts größtes Einkaufszentrum wartet. Hier drinnen kauft sich keiner was, doch jeder nimmt was mit nach Hause.
2 Tage später war er wieder mit dem Zug unterwegs.
Am Meer sind mehr Leute als auf der Autobahn, schimpfte Papa.
Baum um Baum habe ich buchstabiert, Namen und Blätter geprobt.
Und so fliegen die Stunden dahin. Und selbst wer erst spät kommt, wird hier noch ein Buch finden in Stuttgart an diesem Abend.
Und wir kommen zum Wetter. Richtiges Lesewetter gerade, Claudia Kleinert. Bleibt so trüb und grau?
Ja, Ingo, also morgen ist es über der Mitte Deutschlands und im Süden wahrscheinlich deutlich gemütlicher, sich mit einem Buch irgendwo zu verkriechen, als draußen rumzulaufen. Aber die meisten von uns können es ja nicht verhindern. Richtig schön wird es nicht, aber sonnige Abschnitte gibt es, und zwar vor allem im äußersten Norden. Also Schleswig-Holstein, Nordsee, Ostsee, über 6 Stunden Sonnenschein. Und sogar Teile Niedersachsens bzw. Mecklenburg-Vorpommerns bekommen noch 2 bis 6 Stunden Sonnenschein, sonst unter 2 Stunden. 2 bis 6 Stunden zumindest in den Chiemgauer Alpen. Da nämlich morgen Vormittag noch so letzte Reste des Föhns. Und der sorgt auch in der Nacht dafür, dass es im Südosten noch trocken ist. Sonst breitet sich eine Front mit zum Teil auch kräftigem Regen aus. Nach Nordwesten hin ist es auch schon meist trocken. Dort dicker Nebel in dieser sehr feuchten Luft. Die Temperaturen sinken meist auf Werte zwischen 12 und 4 Grad. 0 Grad im Inneren Schleswig-Holsteins, also nicht an der Küste, da ist es ein bisschen wärmer, aber dort, wo man die Sterne längere Zeit sehen kann, und das wird dort oben der Fall sein, da kühlt es sich ordentlich aus. Dafür aber morgen Vormittag und morgen früh ein sehr sonniger Start in den Tag. Insgesamt im Norden eher sonnig, Über dem Süden hängen immer noch die dichten Wolken mit dem Regen. Der schiebt sich so ein bisschen weiter nach Südosten, denn der Föhn, der hält nicht mehr durch. Im Laufe des Nachmittags regnet es dann in der Südhälfte. Im Norden immer mal wieder sonnige Abschnitte neben Nebel- und Hochnebelfeldern. Und die Temperaturen schaffen es dann im Laufe des Nachmittags auf Werte zwischen 9 und maximal 15 Grad im Süden oder Südwesten. Der Wind dazu ist schwach, kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Die nächsten Tage haben wir es mit Hochdruckwetter zu tun. Das heißt erstmal Nebel, Hochnebel. Der löst sich dann zum Teil auf. Es ist nicht genau zu sagen, wann er das tut und wo genau. Aber zumindest bestehen wieder Chancen auf Sonnenschein bei 9 bis 13 Grad nach kalter Nacht am Mittwoch. Auch am Donnerstag 9 bis 15 Grad Sonne, dichtere Wolken, Hochnebel. Das wird alles dabei sein. Also am Mittwoch und Donnerstag zumindest wieder die Chance für freundlichere Tage.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier erzählt die Story im Ersten jetzt das Märchen vom sauberen Auto. Um 0.15 Uhr wartet dann Anna Planken mit dem Nachtmagazin auf Sie. Und das waren die Tagesthemen. Das heißt, fast. Da war noch was, was offensichtlich viele Menschen bewegt hat. Jedenfalls ging schon eine Menge Vorschläge bei uns ein. Vielen Dank. Ich kann dazu nur sagen, ich habe gar keinen Schlusssatz. Aber vielleicht kommt irgendwann noch einer. In der Zwischenzeit probiere ich in den nächsten Tagen mal ein paar von Ihren aus. In diesem Sinne, tschüss und bis morgen.